Radio Eagle, das Campusradio an der PH Steiermark.
Herzlich willkommen bei Radio Eagle, dem Campusradio der PH Steiermark. Mein Name ist Andrea Ruttert-Minerik und mit mir ist Sandra Bezofnik hier und wir führen Sie heute durch die Sendung. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, die Gärtnerin Angelika Ertl. Sie beschäftigt sich seit über 20 Jahren intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit. Sie ist nicht nur leidenschaftliche Gärtnerin, sondern gibt ihr Wissen auch in Kursen, Vorträgen und Büchern weiter. Unter anderem arbeitet sie auch mit Kindern und Schulklassen. Es freut uns sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Angelika.
Vielen Dank für die Einladung.
Du hast ja eine eigene Gärtnerei, die du selbst führst. Du bist Biogärtnerin und hast die Gärtnerei auf Nachhaltigkeit umgestellt. Das war ja nicht von Anfang an so. Magst du kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Also das ist eigentlich eine ganz interessante Frage, wenn man sich immer denkt, ma, die Gärtnerei und was ist da drinnen und das ist ja eh alles nachhaltig. Und im Endeffekt muss man sagen, dass die Gärtnerei so wie jeder Betrieb immer seine Ursprünge hat und seine Geschichte hat. Und bei mir war es halt so, ich bin Gärtnerin in der dritten Generation, ich habe die Gartenbauschule in Wien gemacht, bin im Gartengestalterin gewesen, habe dann noch die Floristik, die Meisterfloristik in Zürich und in Innsbruck gemacht. Das waren halt damals die Ausbildungen, die wir hatten. Dann habe ich Demeter-Ausbildungen gemacht, dann bin ich in den Biobereich gegangen, weil eben vor 20, 25 Jahren das in unserer Schule noch nicht, also ich habe noch keine Florfliegenlarve kennengelernt, noch mir ist plötzlich in der Schule auch dieses Thema Bio, Pflanzenschutz, ist Pflanzenschutz, schützt es wirklich die Pflanze oder wie viel Chemie ist denn da dran? Also das war dann die Zeit des Hinterfragens und dann bin ich zurück in die Gärtnerei. Meine Eltern haben gesagt, du, wie schaut's aus? Und habe ich noch ein Angebot gekriegt, damals in Australien als Praktikantin zu arbeiten. Habe ich gewusst, wenn du mit 20 nach Australien gehst, kommst du nie wieder heim. Ja? Dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich in die Gärtnerei. Und dann war es halt so, dass du natürlich eine Topfpflanze, also es versuchen wirklich meine Kollegen mittlerweile wirklich ganz wenig Chemie, ganz wenig Dünger, also wirklich das völlig reduziert. Da gibt es ja total strenge Untersuchungen mittlerweile, die hat es ja vor 20, 30 Jahren oder in anderen Ländern gibt es das ja gar nicht, was es bei uns gibt. Mhm. Ja? Und damals habe ich immer gesagt, okay, das wird jetzt für mich ein bisschen schwierig mit dem Thema Pflanzenschutz, mit dem Thema Chemie, weil man muss sich das so vorstellen, also wir hatten damals auch die Dekoration von der Schule in der Oper über. Und das war tatsächlich so, wir sind im Keller gestanden, wo damals noch diese Nelken aus San Remo gekommen sind. Sind wir in der Oper gestanden, haben wir diese riesen Köbeln rund uns gehabt und wir haben wirklich Hustenanfälle gekriegt, wir haben Ausschläge gekriegt auf der Haut. Ich habe gesagt zu meinem Professor, was ist denn das? Dann sagt er, Titane M45. Das war damals ein Spritzmittel, was Gott sei Dank dann wieder verboten worden ist, weil es also mehr als gesundheitsschädigend ist. Und du kriegst natürlich als Gärtnerin immer wieder Angst und da komme ich jetzt zu dem hin, dass ich mich für einen anderen Weg entschieden habe. Du kommst immer dorthin, immer wenn ein Pflanzenschutzmittel, wie es fälschlicherweise getauft wird, wenn ein Spritzmittel verboten wird, dann hast du als Gärtnerin ein bisschen Angst. Ja, weil da war ja was drinnen, was dir nicht gut getan hat. Und du hast ja als Gärtnerin und Floristin, hast du ja permanent diese Mittel auf der Haut. Ja, und im Endeffekt geht's darum, dass ich dann gesagt habe, so, das wird jetzt schwierig, ich möchte das auf die Biogärtnerei umbauen. Und tatsächlich ist es jetzt so, das ist natürlich ein längerer Weg gewesen, auch mit dem Vater, mit meiner Familie. Und natürlich ist es jetzt halt so, was ich immer wollte und wo der Ursprung meiner Gärtnerei war, also Blumen-Oliver, Gartenbau-Oliver, war eine Gemüsegärtnerei in der Nachkriegszeit. Und jetzt haben wir es wieder. Wir betreuen viele, viele Familien. Wir haben eine Kistel, ich arbeite da mit einem Verein zusammen, mit Atropa. Und wir produzieren in der Gärtnerei mittlerweile Gemüse, Gemüsekisteln, nachhaltiges Gärtnern. Ich biete Workshops an, eben mit Kindern und mit Erwachsenen und die Kinder werden wollen wieder. Genau, und im Endeffekt geht es um diese Nachhaltigkeit in dem Betrieb und die Gärtnerei ist jetzt eben ganz anders wie früher, aber im Endeffekt wieder zurück zu den Wurzeln.
Radio Eagle. Radio Eagle, das Campusradio an der PH Steiermark.
So, liebe Angelika, welche Schwerpunkte hast du bewusst in deinem Betrieb gesetzt, um für Nachhaltigkeit zu sorgen?
Mhm. Sandra, ich glaube, da ist jeder auch gefragt, einmal grundsätzlich zu denken, welche Punkte sind für dich, für mich, für uns jetzt nachhaltig. Der eine sagt Wassermanagement, der andere sagt der Dorfbegrünung, der andere sagt wieder was anderes. Und ich habe für mich definiert, was ist Nachhaltigkeit für mich, jetzt auch in Bezug auf das, was jetzt technisch passiert, wo wir sind mit KI, jetzt der Top-Offene und Handynutzung, dann ist es für mich wieder der genau gegenüberliegende Pol, und zwar in die Gemeinschaft zu gehen. Das erste ist, dass ich den Betrieb aufgemacht habe für einen Verein. Das heißt, wir sind eine Community, wir sind da 15, 20 Leute jetzt einmal, die im wachsenden Bereich, wo natürlich Kinder, Familien und so weiter im Hintergrund stehen, aber das sind einfach die, die bei mir anbauen, die selber für sich Gemüse anbauen, die CBD-Hanf anbauen, die Gemüse anbauen und viele andere Sachen. Und eben dort mit dieser Marktgärtnerei wieder, also es sind viele Vereinskooperationen, dass quasi wieder das Miteinander mehr wächst, die Gemeinschaft mehr wächst. Ne? Wir wissen auch alle, kleine Wohnungen, städtischer Bereich wächst und die Leute ziehen sich zurück auf ihre Handys. Na, was machen wir? Wir sitzen am Abend am Lagerfeuer zusammen und plaudern, was so das Nächste ist. Und die Kinder, es sind alle Generationen da. Das ist der eine Punkt der Nachhaltigkeit, der für mich total wichtig ist. Mhm. Ja?
Also schaffst du bewusst Raum für die Gemeinschaft eigentlich, für das Beisammensein wieder?
Genau so. Für mich ist das wirklich die Antwort auf die Fragen unserer Zeit, ist wieder Gemeinschaft und Thema. Ich komme aus einer Riesenfamilie. Wir haben jetzt zu Weihnachten nochmal ein Family Meeting, nur mütterlicherseits, von 45 Leute. Und das ist ein Zauber. Da kommen alle, da kommen jung und alt. Gell? Und ich glaube, dass das so wichtig ist, weil wir lernen von den Alten und von den Jungen. Ja, es ist immer so. So, das ist genau. Ich schaffe da einen ganz großen Raum dafür. In einer natürlichen Umgebung, ich sag mal Gärtnerei mit Bienen, mit Pflanzen, mit Blumen. Das ist das eine. Und das zweite, weil du das fragst, als Gärtnerin ist natürlich naheliegend, über Permakultur nachzudenken, über Lebensmittel, über biologische Lebensmittel. Kurz, die Permakultur, es ist nicht nur, da drüben wächst jetzt ein Brennnessel, so wie Permakultur, sondern eine Permakulturblume, wenn man sich das geschichtlich anschaut, diese zwei Australier, die das geschaffen haben, da geht es wirklich um Nachhaltigkeit, um Ressourcenmanagement, da geht es um soziales Engagement, da geht es um Finanzen, da geht es um Kinderbildung, da geht es um Altersintegration. Das ist Permakultur. Permakultur ist ein riesen sozialpolitisches Feld, was so gut war, dass es gerne abgedreht wird. Ja, so. Und das ist so, Permakultur ist ganz viel drinnen. Und natürlich auch, wie ziehe ich mein Saatgut, meine Pflanzen, meine ganzen Lebensmittel, ich sage jetzt bewusst Lebensmittel, nicht Nahrungsmittel, weil Nahrungsmittel ist das, was ich im Supermarkt kriege. Und der Supermarkt ist nicht mehr so super. Das muss man sich immer mal, was ich da drinnen kriege, ist nicht mehr so super, als wenn ich aussiege, ich bin in der glücklichen Lage, dass wir natürlich Gemüsebau haben und ich habe im Sommer noch eine Saat gemacht von Karotten. Ich habe gestern noch immer Karottenpastinaken, ich kann alles ernten. Das ist ein, und das wissen die wenigsten, ich kann die Wintergärtnerei ausdehnen, ich kann biologisches Saatgut anziehen. Und dieser Punkt in der Gärtnerei ist wirklich, dass wir eine Marktgärtnerei geschaffen haben. Kurz erklärt, was es ist, Sandra, schon mal gehört?
Was ist ein Markt?
Und zwar, das ist so eine Art solidarische Landwirtschaft, ja. Gelawi, also das ist alles so gemeinschaftlich organisierte Landwirtschaft, wo du dir quasi eine Summe ausrechnest für den Gartenbaubetreiber, was brauchst du an Saatgut, an Maschinen, an Arbeitszeit, das rechnest du quasi aus und dann gibt's die Kiste und dann ist der solidarische Anteilsnehmer, sie ist jetzt die Familie und bekommt im Ausgleich dafür Gemüse. Ja, oder du hast einen Fixpreis unter Anführungszeichen von 18 bis, ich sage jetzt mal 28 Euro, dann gibt's Leute bei uns, die sich 18 kaum leisten können und 28, eine Familie, wo sagt, überhaupt kein Problem, ich sponsor den mit. Also Solidarität heißt auch, ich bin in der Community vernetzt, das ist ein großes, geniales Lernfeld. Und die Marktgärtnerei hat nicht nur diesen solidarischen Gedanken, dass alle ins Boot dürfen, ja, und deswegen dieser schwimmende Preis, sondern auch, ich habe sehr viel Pflanzen, ich habe eine sehr starke Setzzahl auf kleinem Raum, ich habe ganz wenig Maschineneinsatz, ich habe biologische Pflanzen, ich habe Jungpflanzenanzucht und das schaue ich, dass ich möglichst wenig Wege habe, damit ich mich nicht, also so, gell? Und wie gesagt, uns ist wirklich das wertvolle Lebensmittel, was du da in deinen Körper reingibst, um dein Mikrobiom zu stärken, das ist für mich die größte Nachhaltigkeit in Kombination mit Gemeinschaftserlebnis.
Da haben wir jetzt ja schon einiges zu dem Thema gehört. Da schließen wir dann gleich die nächste Frage an. Wie sieht denn deiner Meinung nach der Garten der Zukunft aus? Also Du hast ja ganz viel zum Thema nachhaltiger Anbau zum Sagen und wir wissen auch, dass du dich ganz viel mit Kompostierung beschäftigt hast. Saatgut hast du schon erwähnt, da steckt ja eine riesige Wirtschaft auch dahinter, ja, also das ist ja nicht Wissen nachhaltig. Genau, also vielleicht kannst du da ein bisschen dazu erzählen.
Also der Garten der Zukunft, so wie er. Ja, Andrea, habe ich richtig verstanden?
Ja.
Was die da bei mir rattert schon, da sind ganz viele Antworten da drin. Also der Garten der Zukunft ist da, wenn wir jetzt in den eigenen Garten gehen, Garten der Zukunft, dass ich sage, wenn ich schon dieses große Glück und dieses große Geschenk habe, einen Garten zu haben, sei es einmal bei der Oma am Wochenende, ja, für Wochenendgärtnern, oder jetzt wirklich in der Stadt noch irgendwo oder am Stadtrand etwas besitze oder vielleicht möglichst einen großen Balkon, ich habe gerade heute wieder über Balkongärtnern geredet, ne? Dann darf ich doch dieses Stückerl nutzen, um für mich vitale Lebensmittel anzubauen. Das heißt, wirklich dieses Eckerl nutzen, nicht, dass ich einen englischen Rosen habe und den möglichst viel düngen und rundherum irgendwelche Tuienpflanzen oder welche Kirschlaubehecken, gell? Sondern dass ich das vielleicht dann nutze. Das ist einmal der Garten der Zukunft Nummer eins, gell? Der Garten der Zukunft, was ist da noch alles drinnen? Also da ist viel natürlich biologisches Gärtnern drinnen, da ist Selbstansaat drinnen oder ich kaufe es beim Gärtner meines Vertrauens ein gesundes Pflanzerl, weil Ansaatwissen ein ganz spezielles Wissen ist. Das heißt, da braucht es eine Keimtemperatur, da braucht es eine Zeit. Bis ich mal das so ein bisschen draußen habe, sind schon einige Tomatenpflanzen schon mal länger geworden als geplant. Sozusagen oder die Paradeiserpflanzen. Das nächste ist natürlich, wie lade ich Tiere in meinen Garten ein? Wir haben tatsächlich einmal einen Kongress gehabt, der geheißen hat, kann ich Tiere pflanzen? Im Sinne von, welche Pflanze gebe ich auf meinen Balkon oder in den Garten, damit ich diese und jene Tiere anziehe, sozusagen.
Genau.
Ne? Dass ich
Nützlinge
zum Beispiel einen Stieglitz drinnen habe, dass ich Nützlinge, dass ich einen Marienkäfer drinnen habe. Also auch dieser Zugang. Ne? Und dann ist auf jeden Fall der Zugang der Nachhaltigkeit, okay, was kann ich tun, damit möglichst viele Bienenbestäuber da sind. Da gibt es immer für mich den Zonengarten. Da fängst du wirklich von der Hecke an mit Kornelkirsche und mit unterschiedlichen Pflanzenkirschen, die im Frühjahr blühen. Dann gehst du in die nächste Zone rein, das ist die Stauden. Das ist die Staudenzone, da hast du wirklich von der Tulpe bis zur Bartblume dann alles im Garten, also vom Frühjahr bis in den Herbst hinein, dann kannst du wirklich in diese Zone der Wildkräuterwiese gehen. Es muss, wie gesagt, nicht alles Rasen gehen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber ich sage gern, nur mehr auf den Rasen zu gehen, um zu mähen, ist steinzeitlich. Das tut vielleicht jetzt ein paar weh, aber es ist jetzt so, gell? Weil wenn ich nur mehr aufgehe, um zu mähen, dann habe ich irgendwas nicht verstanden. Das heißt, ich kann auf jeden Fall, wenn die Kinder nicht mehr Fußball spielen oder die Kinder nicht mehr so auf der Wiesen sind, kann ich ja Wildkräutersaatgut ansehen und kann einfach einen Teil wild lassen. Ja? Und die letzte große Phase ist natürlich, neben den großen Bäumen natürlich, aber ist die Gemüsezone. Habt ihr schon mal, Andrea, hast du schon mal einen ausgeblühten Salat gesehen oder einen ausgeblühten Brokkoli?
Ja, wenn er aufschießt.
Ja, ja, richtig. Und wenn dann die Oma sagt, nein, ich lasse das für Saatgut oder sowas, dann kommen dort Bienen, das ist ein Freit. Oder wenn du da mal einen Karotten ausblühen lässt oder sowas.
Ja.
Und das darf man nicht unterschätzen, dass wirklich der Gemüsegarten nicht nur der Erntegarten ist, sondern der große Erntegarten eben auch für die Bienen und für die Nützlinge. Das heißt, kein Dorf verwenden, biologisch Gärtnern drinnen, schauen, dass man möglichst viel Blumen, für Pflanzen drinnen hat. Das ist eine große Nachhaltigkeit. Kein Asphalt drinnen, geschotterte Flächen, wo das Wasser abrinnen kann, natürliche Materialien, Steine, Holz verwenden. Also ich glaube, wenn man da oder auch den Nachbarn fragen, aus der Permakultur kommt der Gedanke, weil das andere jetzt auch gerade nicht, Nachbarn, von was hast denn du, was könnte ich in meinem Garten verwenden? Und das sind diese Dinge.
Ah, okay. Mir ist bei mir daheim zum Beispiel bei der Wiese aufgefallen, dass die Kräuter oder die Blumen darin weniger werden. Kannst du da dazu etwas sagen? Ist dir das auch aufgefallen, bewusst?
Ja, also das ist richtig. Was es ist natürlich, es kommt darauf an, wenn du wieder Saatgut nachsäst, dann muss man den Boden möglichst abmagern lassen. Die ganzen Wildblumenwiesen, die eigentlich, wo Braunelle drinnen ist oder sowas, in diesen Wiesen, die sind abgemagert. Je magerer die Wiese ist, umso mehr Vielfalt ist drinnen. Und müsst euch vorstellen, wenn ich so eine Wildblumenwiese vorbereite, sehe ich zum Teil wirklich 50 bis 80 Saatgüter ein und schaue mir, was kommt. Weil natürlich auch manche sind, was die Kaltkeimer und so weiter oder Lichtkeimer. Das heißt, das ist auch eine Wildblumenwiese. Ist nicht so, dass du jetzt ein Saatgut irgendwo reinstrahlst, dann hast du nächstes
Jahr. Das funktioniert
nicht. Das klappt. Ja. Ich glaube, das haben schon ganz viele probiert. Gell? Und Und das ist richtig, das sind weniger Blumen, aber dafür sind sie viel stabiler und viel konzentrierter. Mhm. Und wenn du einen Salbei drinnen hast, dann hast du gewonnen. Der Löwenzahn ist immer ein Fettanzeiger. Mhm. Ist zwar schön, wunderbar, auch super zum Essen, als Wildkraut oder als Salat und extrem gesund, aber es ist immer ein Anzeiger für fette Böden.
Mhm. Und nicht so oft wahrscheinlich auch mähen, weil dadurch vermindest du eigentlich die Anzahl der Kräuter und der Wildblumen, oder?
Ganz genau so, einmal im Jahr.
So, das Gärtnern ist ja auch auf kleinen Raum möglich. Das heißt, es hat ja nicht jeder zu Hause so einen riesen Platz. Kannst du uns ein paar Tipps geben, wie man jetzt auch auf engem Raum, zum Beispiel auf Balkongärten oder Ähnliches, etwas anbauen kann?
Auf jeden Fall. Also da gibt es so ein paar handfeste Tipps. Die Töpfe sollen möglichst groß sein. Gell? Die meisten Föller sind natürlich, wenn du auf dem Balkonterrasse, du zahlst einen kleinen Topf auf und da hat die Pflanze natürlich dann keinen Raum. Das heißt, möglichst große Töpfe. Ich habe auch ganz gern diese Maurerwandeln. Da geht viel ein, ich sage jetzt einmal so. Manche leisten sich da wirklich große, also Hochbeete, die sind natürlich sehr teuer. Wichtig ist dann, und das ist der zweite Punkt, wirklich lebendige, gute Komposterde zu verwenden. Und nicht irgendwie eine Dorferde, die sind natürlich leichter zum Tragen, gar keine Frage, aber da sind wir weg von der Nachhaltigkeit. Aber lebendige, gute, biologische Komposterde, da darf man ruhig was investieren, weil dann gibt die Pflanze auch mehr Ertrag ab. Das ist hundertprozentig. Ja? Das heißt, Töpfe, am besten Ton natürlich, die sind so schwer, aber große Töpfe mit viel guter Erde und dann auf Etagen zu arbeiten. Das heißt, du kannst am Boden was hinstellen, du kannst auf einem Bankerl was hinstellen und du kannst von oben was abhängen. Manche machen wirklich, also ich habe schon so tolle Sachen gesehen, Gerüste, weißt du, wo die Gurken herumwachsen. Und dann, da sind wir bei den Pflanzen. Sandra, was ist dein Lieblingskraut? Was würdest du unbedingt auf Balkon und Terrasse anpflanzen wollen?
Also unbedingt notwendig ist für mich essentiell Schnittlauch. Schnittlauch ist essentiell.
Blutreinigend, total gut für die Leitungsbahnen, deswegen ist es ja so ein Schnittlauch. Und genau das zum Beispiel. Du hast den Antopf Petersil drinnen, du hast den Antopf Schnittlauch drinnen. Andrea, was ist dein Lieblingskraut? Frage jetzt dazwischen.
Basilikum.
Super, wollte jetzt auch gerade sagen, da gibt es tolle Sorten, die heißen Blue Magic, das sind Strauchbasilikum, die ziehen die Bienen magisch an, schmecken fantastisch, weißt du, wenn du das wirklich so ins Carpaccio reingibst oder sowas, das ist super. Liebstöckel geht ganz gut, es geht Thymian super, da braucht man wieder ein bisschen sandigere Erde. Das heißt auch das Wissen um Erde, gell? Was braucht ihr einen durchlässigen, sandigen Boden, wie zum Beispiel alle mediterranen Kräuter, das ist der Thymian, das ist der Rosmarin und solche Sachen. Und auf der anderen Seite, wer braucht dann Nährstoff reichen Boden. Ne? Das Basilikum Genovese, Andrea, was du vielleicht auch meinst, gell? Ja. Das Gute, das braucht ein bisschen einen nährstoffreicheren Boden. Das heißt, oder auch der Winterheckenzwiebel, da mache ich jetzt voll die Werbung dafür, das braucht jeder. Das ist eine mehrjährige Pflanze, die du auch wirklich ab März ernten kannst. Und der Vorteil ist am Balkon, du hast eigentlich eine viel längere Kultur da, weil es ja wärmer ist. Also jetzt, stellt euch das vor, es ist Mitte Dezember und ihr könnt jetzt noch immer locker Kräuter ernten. Das hat ja noch nicht so stark gefroren bei euch. Und ihr könnt viel früher am Balkon starten. Der Balkon hat extreme Vorteile. Du hast keine Wühlmeis dort, du hast keine Schnecken
das
dort.
Stimmt. Ja, also das stimmt wirklich. Auf jeden Fall.
Und du bist schneller beim Gießen, als wenn du also da hat es ganz viele Vorteile. Und dann kann man auch natürlich von oben noch abhängen. Ich weiß nicht, ob ihr, was die dieses Balkon,
diese Ampeln,
das richtig,
so,
die Ampeln, wo du Snackgurken für die Kinder reintun kannst, wo du Paradeiser anziehen kannst. Viele haben sogar Kürbisse, weil Kürbisse, wenn du einen großen Topf hast, also ich habe jetzt eine Freundin von mir, die muss dir vorstellen, auf zwei Kürbispflanzen hat die 20, also einmal Hokkaido und einmal Butternuss hat die geerntet. Am Balkon. Also es ist am Balkon extrem viel möglich. Große Gefäße, super Erden und liebevoll hinschauen.
Also keine Scheu vorm Anpflanzen, auch wenn man einen kleinen Balkon hat.
Auf keinen Fall, nur dann umso mehr.
Radio IG. Die spannendsten Bildungsthemen live.
So klingt der Campus.
So klingt die PH Steiermark.
Angelika, du bietest ja auch viele Kurse an im Garten zu diversen Themen. Kannst du da etwas dazu erzählen?
Also ich habe vor, das ist glaube ich schon 15 Jahre, mache ich so Kurse, da geht es um Biogartenkurse, das heißt, wie halte ich meinen Garten biologisch, da geht es um Jauchen, da geht es um, ich bin Humusreferentin, da geht es natürlich voll um den Regenwurm, weil das einfach der beste Kollege im Garten ist. Und dann geht es natürlich um die Anzucht und um das ganze biologisch Gärtnern, eben, dass man weniger umsticht, sondern einfach Oberflächen, ich sag mal Begrünung auch macht, beziehungsweise einfach ganz viel mulcht, wie du mit den Schnecken umgehst, das biologische Gärtnern. Dann ist ganz viel die Wildkräuterküche, weil ich lebe gerne gesund, ich esse gerne gut und dadurch, dass wir mittlerweile, ich glaube, viele wissen, dass die Wildkräuter um ein zigfaches mehr an Inhaltsstoffe, Mineralstoffe, Bor, Zink, Mangan, Eisen und alles drinnen haben. Das heißt, die Schlüssel wirklich für den Körper, für das Mikrobiom, für unsere Gesundheit, die liegen einfach in den Wildkräutern drinnen. Und diese Kräuterkunde ist mir ganz besonders wichtig und die gebe ich auch weiter. Also wir gehen durch den Garten, sammeln alles, bestimmen alles und kochen dann auch noch damit, von Knädel bis hin zu Pestos. Das ist mir ganz besonders wichtig, ja.
Super. Und du machst auch Kurse mit Kindern, also sowohl längerfristige Projekte als auch, dass du Schulklassen bei dir in der Gärtnerei hast.
Ganz genau so. Das hat sich eigentlich vor 2 Jahren entwickelt und das ist jetzt dann nächstes Jahr, gibt es einige Module dazu. Und warum ist es mir wichtig? Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich sage jetzt nur so ein Beispiel, ja. Viele haben Angst und vielleicht fühlen sich ein paar ertappt, das ist schon gut so, dass die Kinder in den Garten gehen. Ja, dass irgendwo runterfallen könnten oder irgendein TÜV, irgendein Gerät nicht TÜV geprüft worden ist, von irgendeiner Maten fällt und sie wehtut. So, das ist die eine Seite, kann ich verstehen, aber wir haben keine Angst, wenn das Kind das Handy in die Hand nimmt und in den Raum geht, wo wir keine Ahnung haben, was passiert. Und das ist für mich in dieser Zeit von Tablet, von KI, von Handy, wo das immer früher wird und dieser Raum ein völlig unstrukturierter Raum ist, wo das auf die Kinder einprasselt, ist es mir umso wichtiger, die Antwort drauf ist, dass die vielleicht wirklich mit ihren Eltern, mit der Oma mal kommen und bei mir Kartoffeln ausbuddeln, die einen eigenen Garten haben, die in den Wald gehen. Wir haben über Gerüche geredet, über Harz, die lernen die Bäume kennen, die dürfen auf Bäume kraxeln. Wir sind natürlich immer dabei. Wir lassen sie zum Teil wirklich auch eine Woche in einem Modul, das ist ganz super. Weißt du, da haben sie eine gewisse Zeit zur Verfügung und einen Raum zur Verfügung und Geld zur Verfügung. Und da machen sie quasi ihren Plan der Woche selbst. Was wollen wir spielen? Wollen wir mehr in den Wald? Wollen wir auf dem Spielplatz? Wollen wir was selber basteln? Wollen wir was malen? Sind mehr Mädchen dabei, mehr Jungs dabei? Brauchen wir einen Roller dazu? Weißt, und die organisieren sie die Woche selber. Das heißt, selbstbestimmt, selbst aktiv in der Gemeinschaft, in der Reflexion, das machen wir nämlich immer, dass wir sagen, hey, wie geht's da mit dem anderen, wie ist denn dir heute gegangen, was hat er heute taugt, was hat er heute nicht so taugt, welches Viech hast du heute gesehen, irgendein Tausendfüßler oder sowas. Und die stechen um, die graben um und das ist für mich die Antwort auf diese Zeit, in der wir voll drinnen sind und die jetzt mit voller Geschwindigkeit noch stärker wird. Und ich glaube, das ist wichtig.
Es ist ganz, glaube ich auch, das ist ganz wichtig, dass die Kinder eben das Erlebnis haben, dass sie draußen selber arbeiten, selber was in die Hand nehmen, ja, schauen, wie das funktioniert.
Richtig, wirklich begreifen. Ne?
Ja,
also
genau.
Es heißt ja zurück zu den Wurzeln, Hände in die Erde, so wie du sagst. Ne?
Ja, ja, genau. Genau. Da hast du sicher auch lustige Erlebnisse schon gehabt mit Kindern, oder?
Oh ja, ja, also da fallen mir spontan 2 ein. Und zwar, also wie das gestartet hat, gell, wie wir so die erste Runde gemacht haben, da sind wirklich so eine Gruppe Kinder bei mir gewesen und ich habe sie zum Hochbeet geführt und habe ihnen gezeigt, so diese Reihe von den Radieschen. Gell? Und dann sagt der Dirndl zu mir, gell, so was die mit einer Rosenmarschen drinnen, sagt sie,
Mei, und ich dachte, die Radieschen wachsen im Bund.
Die ist voll aus den Wolken gefallen, die hat wirklich so eine süße Stimme gehabt. Dann habe ich natürlich die ganze Reihe gegeben, gell, und einzeln hingelegt, habe ich gesagt, nein, die wachsen so. Also das ist dieses Milka-Kuh-Syndrom.
Ja, genau, und wo man sich denkt, das ist so ein bisschen so eine Urban Legend eigentlich.
Richtig, gell? Genau, und das ist tatsächlich passiert. Und das Zweite war, das ist der Severin gewesen, der hat mich wirklich verzaubert mit seiner Rückmeldung. Also wir haben ja auch Ältere dabei, die dann auch wieder in die Rolle der Betreuer bei uns kommen. Das muss, also wir haben ja da, wie gesagt, 5 Module. Das heißt Engelwurz, dieses Programm, beziehungsweise mein Verein heißt Engelwurz, kann man auf die Homepage gehen und kann man dann die Kindergärtnerei googeln und nachher hat man diese Junggärtnerinnenprogramme drinnen. Eben teilweise wirklich übers Jahr. Oder auch in den Sommerferien gibt es, wie gesagt, unterschiedlich ganz tolle Module. Und das zweite Beispiel ist der Severin. 10, ja, wir haben den Tag gehabt mit der Samengärtnerei beziehungsweise mit der Jungpflanzenanzucht. Da lernt man, vielleicht auch ein neues Wort, die Keimtemperatur. Ja, zum Beispiel ein Paradeiser braucht über 2 Wochen eine sehr hohe Keimtemperatur. Mhm. Das lernen die alles, gell? Ja. Also wirklich vom Salat bis alle und das Lieblingsgemüse. Jetzt war Ende des Kurses, die Mama kommt einer, wir sind gerade beim Zusammenpacken und sagt seine Mama, du Severin, wir müssen ein bisschen schneller tun und die, weil die Oma wartet schon, gell? Severin sagt, ich geh nur mit dir mit, Mama, wenn du die Keimtemperatur von den Gurken weißt. Ich gebe mir auch die Sprengzweck. Das war noch, weißt du, und das ist am laufenden Band. Du hast Kino, wirklich. Du hast lebendiges, liebevolles Kino und du lernst die Kinder intensiv kennen. Wir haben Hühner am Grund, auch bei uns natürlich, die ganze Zeit uns fördern, gell, die ganzen Mehlwürmer. Und, also das ist, macht einfach Spaß. Und da sehe ich, das ist mein Beitrag, dass ich etwas weitergebe von meinem Wissen im lebendigen Gartenraum, deswegen Kindergärtnerei, weil die Kinder kehren in den Garten, deswegen heißt es Kindergarten, aber ich heiße Kindergärtnerei. So, genau, und das ist mir ganz wichtig, weil die Generation nimmt es wieder zu den Eltern mit und sagt, du, ich will Radieschen aus der Erde essen, zum Beispiel.
Da hätten wir eh noch, also die Frage dazu ist, hast du einen Tipp an unsere quasi Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man selbst zu Hause den Kindern das Thema Garten näher bringt, also was man da vielleicht, wie man sie rausbringt, wenn sie am Handy hängen und man möchte was machen oder wie man anfängt einfach.
Das Einfachste ist Vorleben. Selber tun mit Begeisterung, mit Liebe, mit einer Intensität. Man muss halt früh anfangen, ne? Weil du hast ja dann bis 13, also 13, 14, was die da ist die Zeit, ui. Da haben sie es, da ist, also ich habe, das ist meine Erfahrung, du musst das wirklich schon mit 6, 7 oder schon, wenn die Oma schon mit dem Kind einfach die Kartoffeln ausbuddelt oder die Pastinaken oder so, das heißt selbst vorleben, sie kopieren uns ja permanent, wenn wir mit dem Handy dort sitzen oder immer telefonieren oder beim Essen das Handy am Tisch legen, ja, was werden die Kinder machen? Das war gleich, wir werden es machen. Und wenn wir mit Freude in den Garten gehen, in das Vorleben und diese tiefe Verbundenheit, dieses tiefe Glück und dann noch den Geschmack weitergeben, das ist zauberhaft. Meine 8-jährige Nichte, die ist auch bei den Kinderkursen und eben mein 5-jähriger Neffe. Und die sagt zu mir, die Helena, du Tante, ich heiße Tante, gell? Tante, wann können wir wieder im Garten schöpfen? Das sagt der 8-Jährige, was? Wann gehen wir wieder im Garten schöpfen?
Ja.
Die buddelt um und das ist dieses lebendige Weitergeben. Und das macht halt eine ganz große Freude und auch mit der Oma zusammen Vorleben, das ist es, gell? Und nachher natürlich den Platz bieten, was die mit Hochbeeten, mit guter Erde, alles gemeinsam machen, nie nur was hinkläschen, alles gemeinsam. Hey, was würdest du gerne essen? Ah, du magst gerne Radieschen, ah, kosten wir mal die Karotten, schauen wir mal zur Nachbarin, ah, der Salat schmeckt da. Weißt, das ist auch den Geschmack, den wir nicht mehr gewohnt sind, von lauter Zuckerüberschuss. Relativ, was die sind ganz viele, kennt man 7 Stunden drüber reden, gell? Aber eben diesen Bittergeschmack, den haben die Kinder noch, wenn sie klein sind. Das erleben wir machen Smoothies ohne Banane. Die Kinder, die auch so ein Glutenunverträge, die zinden das ab. Also die brauchen das richtig. Und dann halt, gibt es diese Zuckerphase an Trainiertheit. Das ist in allen Dingen Zucker, wie gesagt, zurück zum Supermarkt, der es nicht mehr so super ist. Und deswegen umso wichtiger, wirklich die Sachen aus der Erde. Also meine Empfehlung ist, essen Sie mehr aus der Erde und weniger aus der Packung.
Ja, da haben wir schon sehr viel gehört. Danke, Angelika.
Vielen, vielen Dank.
Und die Frage, die sie für uns jetzt noch stellt, eine ganz für den Praxisbereich, und zwar, welche Projekte können wir als Volksschullehrerinnen und Volksschullehrer mit unseren Kindern in der Volksschule machen? Was ist wirklich umsetzbar?
Da muss man natürlich auch schauen, was ist möglich im Sinne von, gibt es einen Garten vor der Schule oder wo man vielleicht in naher Entfernung irgendwo hingehen kann, wo man vielleicht so ein Projekt machen könnte, dass man Hochbeet hat oder Rahmenbeete. Hochbeete sind immer meistens zu kostenintensiv. Rahmenbeete, aber dass man so, was die mit Beeren arbeitet, mit den Schwarzbeeren, da gibt es einige Pflanzen, die wirklich auch gut sind oder wo man auch sagt, dann, wenn die Kinder halt in der Schule sind im Sommer, wenn ich die Sommerfrüchte habe, ist natürlich blöd. Das heißt, diese ganze Frühjahrskultur, natürlich von Radieschen und Salaten und Kresse, was die Kinder eh so gern haben und Kräuter, das könnte man im Frühjahr machen und dann in den Herbst wieder rein mit dem Fruchtgemüse, wie zum Beispiel Kürbisansatz. Das kannst du ja alles vorher machen, gell? Also, ich glaube wirklich, dass man sagt, okay, welcher Raum ist da, welcher kleine Gartenbereich und kann ich dort irgendwie einen kleinen Komposthaufen machen, weil durch einen Komposthaufen lernen wir am meisten, wie der Kreislauf der ganzen Geschichte ist, ne? Der Regenwurm ist ja, also, Der Kompostwurm ist ja unser bester Mitarbeiter. Charles Darwin hat gesagt, nicht der Herrgott hat die Welt erschaffen, sondern der Regenwurm hat sie erschießen. Das muss jetzt in dieser Zeit, das muss ich noch anbringen. Ich liebe das so sehr, weil das stimmt ja, ne?
Ja.
Und auf der anderen Seite gibt es auch viele nachhaltige, ich sag mal, auch so Kurse wie jetzt bei uns. Ja, wir bieten das an, dass man zu euch, also dass ihr zu uns kommt. Da kann man mit dem Bus aus Graz hinfahren. Der bleibt direkt vor der Gärtnerei stehen, kann man einen Tag, einen Vormittag mit uns verbringen und einfach so einfach gemeinsam auch mit den Lehrern sagen, hey, was könnte interessant sein? Was könntest du auch weiterführen? Mhm. Ne? Mhm. Wo kennst denn du dich schon aus? Oder was bräuchtest du als Wissen, dass man an diesem Tag machen könnte, ne, gemeinsam? Oder wir kommen zum Teil auch hin, also die Sandra und der Kajetan und die Alexandra eben, die mit mir diese Kindergärtnerei machen im Engelwurzverein. Mhm. Wir kommen zum Teil auch, wie gesagt, das ist jetzt, wir starten ja gerade erst durch, unter Anführungszeichen. Wir haben jetzt 2 Jahre die Kindergärtnerei in der Gärtnerei in Feldkirchen bei Graz gehabt und jetzt da wird es wachsen sozusagen und wir freuen uns wirklich auf das, was in den nächsten 5 Jahren passiert, weil ich hoffe, dass viele zu uns kommen und sagen, hey, wir das Wissen eigentlich gern haben, was ihr da als Kinderprogramm. Also wir laden auch alle ein, dann einmal zu uns zu kommen, zum Verein zu kommen, uns auszutauschen und zu sagen, wie können wir das weiterbringen. Mhm. Ne? Vielleicht Gärtnereien oder in der Nähe von Kindergärten oder in der Nähe von Schulen oder das, mein Bild wäre ja sowieso, so wie es halt auch bei der Waldorfschule ist, dass rundherum immer ein Grünraum ist, wo die Kinder mal rennen können, bevor sie sich 7, 5 Stunden hinsetzen oder dass sie einfach viel im Wald sind. Das Wald ist das Beruhigendste überhaupt. Ne? Also sind ja auch die ganze Mikrobiologie des Waldes und des Gartens, die sind ja so gesund und beruhigend und da bin ich total happy, wenn es auch so einen Austausch einmal gibt, vielleicht sogar im Rahmen, dass wir uns einmal zusammensetzen und sagen, wie können wir das Wissen weitergeben und wie können wir uns selber weiterbilden, was die Kinder und was die nächste Generation echt braucht.
Ja. Ja. Den Kindern die Natur wieder näher bringen.
Ja, genau.
Und ich glaube, sie freuen sich dann auch, wenn sie dann wirklich was aktiv ernten können, wenn sie dann Radieschen ernten können oder mal was mit nach Hause nehmen können zu den Eltern und das dann mit Freude herzeigen können.
Das ist Goldgräber.
Ja.
Wirklich, weißt du, wenn die Paradeiser runterklauen und dann sagen, Mama, schau mal, was ich geerntet habe, so ein Paradeiser habe ich noch nie gesehen. Gell? Oder weißt du, eine Pastinakenverkostung haben wir mal gemacht. Oder wir haben 15 verschiedene Kartoffeln angepflanzt und dann hat das eine Kind gesagt, Mama, das ist keine Kartoffel, das ist die Siglinde. Weißt du, also da gibt, oder das Bamberger Hörnchen, mir schmeckt das Bamberg. Weißt du, die haben ganz einen anderen Zug. Und so wie du sagst, das ist Goldgräberkultur. Und das ist natürlich, das ist die Verbindung zum Saatgut, zum Leben und zum Universum. Das sind die Pflanzen. Ja.
Genau, unser Ziel einfach wieder, die Kinder an die Natur heranzuführen und es wieder greifbar zu machen.
Ganz genau so.
Ja.
Hände in die Erde.
Ja,
genau.
Ja, dann sind wir jetzt schon am Ende angelangt unserer Sendung. Liebe Angelika, herzlichen Dank für deine Bereitschaft, heute hier bei uns zu sein, im Studio bei Radio Igel. Und wir möchten uns auch, die Kollegin, wir möchten uns bei dir bedanken, dass du das heute wahrgenommen hast, den Termin mit uns. Und ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich wieder.
Auf jeden Fall, ein super Start. Danke, danke für das tolle Interview. Vielen Dank.
Danke sehr. Danke,
Sandra.
Radio Igel. Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.